MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Katharina Sichler.
Vielleicht haben Sie es schon hier bei uns im MKR gehört. Der St. Michaelsbund, zu dem auch wir, das MKR, gehören, braucht Ihre Unterstützung und Hilfe. Egal, ob Musik, Beiträge, Podcasts oder Talks, das alles kostet leider Geld. Bei mir ist jetzt mein Chef und der Direktor des St. Michaelsbundes, Stefan S. Stefan, seit 125 Jahren engagiert sich unser katholisches Medienhaus für christliche Werte, Bildung und einen unabhängigen Journalismus.
Ja, unser Gründer, der Domkapitular und Prälat Dr. Georg Triller aus Eichstätt, hat 1901 festgestellt, wir müssen mit unseren Angeboten als Kirche dahin, wo die Menschen sind. Wir müssen Bibliotheken gründen, wir müssen in Bahnhofshallen gehen mit unserem Angebot, um die Menschen zu bilden, damit sie sich ein eigenes Urteil bilden können und dadurch auch gut am Leben der Gesellschaft teilhaben können.
Und das tun wir jetzt, wie gesagt, schon seit 125 Jahren. Aber auch bei uns kommt es zu Kürzungen. Auch wir müssen den Gürtel enger schnallen. Aber wie kommt das eigentlich? Ich meine, wir sind ja ein Teil der Kirche für die meisten Hörerinnen und Hörer. Wenn man da hört, wie hoch die Kirchensteuereinnahmen sind, da denken doch jetzt die meisten, wir alle schwimmen doch in Geld. Warum ist dem denn nicht so?
Wir sind ein gemeinnütziger, eingetragener Verein und sind für die Finanzierung unserer Angebote zunächst selber verantwortlich. Wir bekommen nicht automatisch Kirchensteuermittel. Wir bekommen Kirchensteuermittel, die reichen aber nicht aus, um unsere Kosten zu decken.
Jetzt könnte man ja vielleicht auch sagen, Werbung schalten, damit wir uns besser finanzieren können.
Unser Sender ist werbefrei, ist auch nur werbefrei lizenziert, von daher auf Werbeeinnahmen können wir nicht setzen.
Also wir dürfen gar keine Werbung schalten und sind eigentlich ja auch sehr froh darüber, dass wir niemanden da draußen ja gefühlt mit mehr Werbung als Musik oder sehr gut recherchierten Beiträgen berieseln.
Ja, jeder Euro hilft uns. Auf michaelsbund.de spenden. Gibt es vielfältige Projekte, die man auswählen kann oder ganz einfach unsere Bildungs- und Medienarbeit.
Okay, nochmal ganz kurz, fass doch nochmal zusammen. Was macht denn unser katholisches Medienhaus alles, das finanziert werden muss und bei dem die Hörerinnen und Hörer helfen können?
Der Michaelsbund betreut in Bayern über 1000 öffentliche Büchereien. Dort erfüllen wir unseren Bildungsauftrag, auch mit einem umfangreichen Bildungsprogramm und mit Buchempfehlungen. Wir sind ein katholisches Medienhaus, das ein eigenes 14-täglich erscheinendes Magazin herausbringt. Wir haben Radioangebote, wir beteiligen uns an einer Sendung im Fernsehen mit Kirche in Bayern, das wöchentlich ausgestrahlt wird. Und natürlich sind wir auch online unter innehalten.de oder auch auf Social Media unterwegs.
Also unterstützen Sie bitte unser Medienhaus, den St. Michaelsbund und somit das MKR mit Ihrer Spende. Damit die vielfältige Bildungsarbeit auch in Zukunft erfolgreich fortgesetzt werden kann und Sie weiterhin Ihr MKR mit Ihrer Lieblingsmusik hören können und das ganz ohne nervige Müsli- oder Supermarktangebotswerbungen. Einfach jetzt dazu auf innehalten.de gehen und den grünen Spendenknopf klicken. Jeder Beitrag wirkt. Ob groß oder klein. Und wir alle im MKR, wir sagen schon jetzt ein herzliches Dankeschön. Soll sich München für die Olympischen Spiele bewerben? Ja oder nein? Das wird am kommenden Sonntag abgefragt. Da sind die Münchner nämlich zur Abstimmung aufgerufen. Was solche Spiele bedeuten können, das wollte meine Kollegin Maria Ertl von Sportbischof Stefan Oster und dem Diözesanpräsidenten des DJK Sportverbands Martin Götz wissen.
Großereignisse wie Olympische Spiele bieten viele Chancen. Interkultureller Austausch ist eine davon, sagt Martin Götz.
Jeder war begeistert von Paris. Also es hat da schon einen gesellschaftlichen Push gegeben und sagen, ja, so Olympia in der eigenen Stadt, das bewirkt schon was. Das hat was, auch wenn man dann jetzt im Nachhinein die Sportler gehört hat, das, glaube ich, bringt, egal welche Stadt es ist, natürlich die Menschheit zusammen.
Geht es um das Konzept für Olympische Spiele in München, sollte für Sportbischof Stefan Oster Nachhaltigkeit nur eines der Themen sein.
Werden Natur und Schöpfung angemessen geschont? Hat auch der Breitensport, hat die Jugend, hat das Ehrenamt etwas davon? Und natürlich bleibt die Würde des Menschen im Mittelpunkt oder geht sie im Geschäft mit Olympia verloren? All das sind Fragen, die wir uns stellen. Und ich aufs Ganze, glaube ich, spricht dafür, dass wir uns dafür einsetzen, dass München die Spiele bekommt.
Sollte Olympia kommen, würde es dem Sport und den Vereinen wieder Zulauf bringen. Das sagt auch Martin Götz. Doch mangelnde Sportler sind auch aktuell nicht das Problem.
Viele Wartelisten bestehen zum Beispiel im Schwimmbereich. Warum? Weil wir keine Schwimmhallen mehr haben, weil alles marode liegt. Auch die Sporthallen, auch hier ist bei vielen Vereinen schon Aufnahmestopp, weil einfach zu wenig benutzbare Sporthallen da sind in München.
Ein Problem, das, so hofft der DJK-Präsident, Investitionen für Olympia lindern könnten. Am 26.10. werden wir wissen, was die Münchner von einer Olympia-Bewerbung halten. Maria Ertl fürs MKR.
Fitnessstudio, das braucht Pfarrer Riedl aus Ebersberg aktuell nicht. Grund dafür ist seine Kirchturmuhr in St. Sebastian. Zweimal am Tag macht er sich zurzeit auf den Weg in den Turm. Denn dort muss die große Turmuhr regelmäßig aufgezogen werden. Meine Kollegin Maria Ertl hat ihn begleitet.
Durch die Sakristei, hinein ins Treppenhaus und aufwärts geht's gemeinsam mit Pfarrer Riedl auf dem Weg zur Ebersberger Turmuhr. Einer alten Uhr, die aber viele Jahre keine helfende Hand brauchte.
Die Uhr war so eingerichtet, dass mit dem Motor alle Stunde die Gewichte hochgezogen werden. In den 60er Jahren ist es so eingerichtet worden und die Motoren sind jetzt durch. Und von daher machen wir jetzt wieder die Methode, wie es vorher war, wahrscheinlich jahrhundertelang. Da ist der Messer zweimal am Tag aufgegangen und hat die Gewichte hochgekurbelt, per Hand.
Denn die Uhr funktioniert ganz ohne Strom, nach einem einfachen und bestens bekannten Prinzip.
Im Grunde ist das Prinzip eine Pendeluhr, die viele im Wohnzimmer haben, wo man dann die Gewichte aufzieht und dann läuft die halt wieder ein paar Stunden oder ein paar Tage. Und da ist so, die läuft 12 Stunden, 13 Stunden und dann ist das Seil abgewickelt und dann muss man es wieder hochkurbeln.
Bis man bei der Turmuhr ankommt, geht's aber erstmal über Treppen und dann auch über den kompletten Kirchendachboden bis zum Turmeingang. Und dann sieht man schon von unten das Riesenpendel. 5 Meter lang ist die Eisenstange, die auch ein Grund für regelmäßige Besuche hier oben ist.
Hierzu die Temperaturschwankungen, Luftfeuchtigkeit, immer mit 2-3 Tagen Verzögerung hat es Wirkungen im Turm. Da geht die Uhr schneller, geht die Uhr langsamer. Da bin ich mal wieder raufgegangen, habe ein bisschen Gas gegeben, dass sie wieder schneller geht oder pendelt ein bisschen nach unten, dass sie wieder langsamer geht. Wenn es wieder gleich geblieben ist, dann ist die Uhr brav gegangen und wenn es dann so feucht wird, dann zickt es halt wieder.
Doch unser heutiger Besuch im Turm gilt den Gewichten und dafür holt Pfarrer Riedl einfach eine Kurbel heraus, steckt an und dreht.
Jetzt wird das Gewicht hochgezogen und dann rastet es einfach weg. Wieder runtergehen.
Freilich, so eine Uhr gesteuert aus der Sakristei würde weniger Aufwand machen, aber hier ist man stolz auf das, was im Turm von St. Sebastian steht.
Die Uhr ist vermutlich aus den 1720er Jahren, also ist ungefähr 300 Jahre alt. Die war früher schon mal in der Residenz in München, ist dann ausgebaut worden und 1784 hier eingebaut. Und seitdem ist die bei uns im Turm und läuft.
Und nachdem es eine Pendeluhr ist, bedeutet das jetzt für die Zeitumstellung?
Das ist im Herbst ganz einfach. Ich gehe rauf, halte das Pendel an und dann bleibt die Uhr einfach stehen. Und eine Stunde später gehe ich wieder rauf und setze das Ganze in Bewegung.
Nur nicht vergessen, damit die Ebersberger auch weiterhin immer richtig in der Zeit sind, wenn sie zu den Zeigern von St. Sebastian hochschauen. Maria Ertl fürs MKR.
Vielen Eltern kommt das jetzt wahrscheinlich bekannt vor. Der eine, der will zum Abendessen Pizza, der andere Fischstäbchen. Es allen recht machen, das geht einfach nicht. Unmöglich. Vor dieser Mammutaufgabe steht jetzt auch der Papst, sagt Vatikan-Experte Andreas Englisch in seinem neuen Buch über Leo XIV. Bei ihm stellt sich jetzt aber nicht die Frage nach dem Essen, sondern Reformen wagen oder Traditionen beibehalten.
Was Leo XIV. Versucht, ist ein Ausgleich zwischen den Positionen am Rand. Ich finde diese Situation gerade irrsinnig spannend, weil ich nicht weiß, ob das gelingt. Es ist wahnsinnig schwer, es allen recht zu machen. Und ich weiß auch nicht, ob das in einem so großen Laden wie der katholischen Kirche überhaupt möglich ist.
Erstmal will der Papst einfach Ruhe reinbringen, meint Englisch. Wie das gelingt, das hat er als Chef des Augustinerordens gelernt.
Und wenn Sie der Chef eines Männerordens sind, dann sind Sie zuständig für Ärger. Also alle möglichen Verfehlungen können Sie sich da vorstellen. Alkoholismus, kein Gehorsam, auch sexueller Natur. Das sind alles Dinge, die immer am Prior abgeladen werden. Und das hat mich wirklich überrascht. Also in diesen ganzen Jahren hat er sich als Prior, soweit ich das recherchieren konnte, keine echten Feinde gemacht, sondern alle haben voller Anerkennung gesagt, also auch wenn die Positionen weit auseinander lagen, war das ein leiser Mann, der versucht hat, ausgleichend zu wirken. Und das ist, glaube ich, das Charakteristische an ihm.
Ein leiser Mönch an der Spitze der Macht. So bezeichnet Englisch den Papst, auch im Untertitel seines neuen Buches. Man erfährt darin aber auch viel über Leo als Privatperson, der mit bürgerlichem Namen ja Robert heißt und für seine Freunde einfach nur Bob ist.
Der Bob fährt wahnsinnig gerne Auto. Er sagt, ich muss jetzt zusehen, dass ein Chauffeur mein Auto fährt, so schwer es fällt. Und er ist ein großer Fan von technischen Entwicklungen. Er hat ja Mathematik studiert. Und er ist sehr, sehr sportlich. Also er liebt sein Tennisspiel, er macht das weiter. Er ist auch, was das Essen und Trinken angeht, eher ein Italiener. Also er ist nicht jemand, der gerne Coca-Cola trinkt, sondern mag gerne einen Weißwein und auch gerne mal einen Rotwein. Und er hat eine Leidenschaft für deutsches Weißbier.
Also zumindest beim Bier hat Papst Leo schon mal Klarstellung bezogen. Papst Leo XIV., der leise Mönch an der Spitze der Macht. So heißt das neue Buch von Andreas Englisch und das gibt es ab sofort für 26 Euro zu kaufen, zum Beispiel in der Buchhandlung Michaelsbund in der Innenstadt in München, direkt am Stachus oder online unter michaelsbund.de. Fragt man Kinder, was sie mal werden wollen, dann fällt ihnen meist gleich was ein. Polizist, Tierärztin oder Astronautin ist da zum Beispiel zu hören. Geht's dann aber später wirklich an die Berufswahl, haben viele nicht gleich mehr eine Antwort. Für alle, die auch im Job ihren Glauben und christliche Werte leben wollen, die sollten den kommenden Samstag rot im Kalender anstreichen. Das sagt meine Kollegin Lydia Jäger.
Genau, denn da findet in München der Vocation Day statt, eine Veranstaltung, bei der sich die Teilnehmer mit der eigenen Berufung beschäftigen können. Organisator Pfarrer Klaus Hofstetter von der Berufungspastoral im Erzbistum München und Freising.
Herzlich eingeladen sind junge Leute und junge Erwachsene zwischen 16 und 35 Jahren und Menschen, die sich fragen, Mensch, was mache ich aus meinem Leben? Der Glaube ist für mich was Wichtiges, aber was mache ich denn aus meinem Leben?
Also junge Leute, die gerade mit der Schule fertig sind, finden beim Vocation Day verschiedene Angebote zur Orientierung. Aber auch wer schon arbeitet, ist herzlich eingeladen. Beim Vocation Day geht es nicht nur um kirchliche Berufe.
Das Schöne ist ja, wir haben eine ganz breite Kooperation eingegangen. Die Hochschulseelsorge, die Queerseelsorge, die Jugendpastoral, die Ausbildungsstätten. Also es geht jetzt gar nicht darum, dass dann am Ende 5 Priester rauskommen, überhaupt nicht. Sondern dass 5 Menschen rausgehen, die sagen, ah, jetzt weiß ich, was mir wichtig ist in meinem Leben. Jetzt habe ich Orientierung, wie ich zu einer guten Entscheidung komme. Und jetzt bin ich einfach ein glücklicherer Mensch.
Herausfinden können das die Teilnehmer in verschiedenen Workshops. Zum Beispiel, was haben Alltagssymbole mit meinem Leben zu tun? Oder welche Studiengänge gibt es eigentlich an der LMU? Und wie finde ich den richtigen für mich? Und noch viele mehr. Rebecca zum Beispiel will am Vocation Day teilnehmen. Sie ist 19 Jahre alt, kommt aus Bad Aibling und hat sowohl als Oberministrantin als auch bei der Alpenvereinsjugend viel mit Kindern und Jugendlichen zu tun.
Ich freue mich schon sehr auf den Austausch mit Gleichaltrigen, dass ich aber auch neue Jugendliche kennenlerne und Bekannte wieder drauf. Und ich hoffe auch, dass ich neue Ideen mitkriege, die ich dann in der Kinder- und Jugendarbeit umsetzen kann. Und besonders freue ich mich schon auf das TC-Gebet, das am Ende des Tages stattfinden wird. Und ich glaube, das rundet den Vocation Day ganz gut ab.
Und los geht der Tag auch schon gut, nämlich mit einem gemeinsamen Brunch im Priesterseminar in der Georgenstraße 14. Die Teilnahme am Vocation Day ist ohne Anmeldung möglich und kostet nichts. Los geht's am Samstag um 11 Uhr. Lydia Jäger für das MKR.
Sich mal darüber auszutauschen, was bei anderen so läuft, also beruflich. Und zwar nicht nur im Nachbarland, sondern weltweit. Das macht auch die katholische Kirche, wenn es um ihre Verbindungen zum Tourismus geht. Gerade eben haben sich Seelsorger aus aller Welt und auch Reiseveranstalter in Rom getroffen, um dort zu schauen, wie können Kirche und Tourismus gemeinsam noch besser werden. Aus München war Tourismusseelsorger Robert Hintereder dabei.
Was gibt denn dem Tourismus auf der einen Seite mehr Tiefgang und was kann die Kirche vom Tourismus lernen? Es ging einfach darum, sich kennenzulernen und auszuloten, wo für jeden irgendwo auch der Benefit liegt, wenn man ins Gespräch kommt.
Kirchenvertretern war es zum Beispiel wichtig zu sagen, wir haben hier mehr als nur ein Museum, das Touristen besuchen können. In der Kirche ist Leben drin.
Wir haben liturgische Feiern, vielleicht einmal am Tag. Das ist für das Stündel. Am Rest vom Tag geht es dann, wenn viele Leute kommen, zu ihrem Daumenschlag. Unsere Kirchenräume, die werden unter kunsthistorischen Gesichtspunkten betrachtet. Und da verliert Kirche auch etwas. Und so ein bisschen ein Verständnis dafür zu wecken, dass wir ein lebendiger Ort bleiben wollen. Und auf der anderen Seite, ja, wir vom Tourismus lernen, was es heißt, auch Herausforderungen proaktiv anzunehmen und auch zu gestalten. Dafür war die Tagung richtig gut.
Probleme wie zum Beispiel überfüllte Hotspots. Rom ist im Heiligen Jahr das beste Beispiel. Bei der Frage, wie man Besucherströme besser organisiert, könnten Erfahrungen der Touristikbranche helfen. Der Austausch bei der Tagung hat gezeigt, jeder sollte das machen, was er gut kann. Wie zum Beispiel beim Mailänder Dom.
Da ist ein Reiseveranstalter, der sich um das Organisatorische kümmert, um die Reisegruppen, um die Führungen und so weiter. Und daneben auch ein Seelsorger, der sich dann auch um das inhaltliche Programm kümmert. Also es braucht wirklich beides, um den Kopf auch frei zu haben für das Unsere, was unser wichtig ist.
Und das ist eine Anlaufstelle zu bleiben, die Touristen neugierig macht. Dazu gehört für Robert Hintereder neben Gastfreundlichkeit
ganz authentisch und echt zu sein. Ich glaube, Kirche und Glaube hat immer schon nur dann funktioniert, wenn wir auf einer Beziehungsebene gut waren. Das ist ganz jesuanisch. Und wenn uns das gelingt, dann glaube ich, sind wir als Kirche auch im touristischen Kontext sehr, sehr gut aufgestellt.
Ob der Austausch im Kleinen mit den deutschsprachigen Ländern oder der Weltkongress, Kirche und Tourismus wollen voneinander profitieren. Ein kleines Treffen ist bereits wieder für nächstes Jahr in Zürich geplant. Maria Ertl fürs MKR.
Leben und leben lassen, so ist der Titel einer Themenwoche, die ab diesem Samstag startet und die wollen wir Ihnen heute vorstellen und unbedingt ans Herz legen. Mit dabei sind unter anderem Pfarrer Rainer Maria Schießler, der Münchner Altbürgermeister Christian Ude, verschiedene Künstler und, ja klar, auch der Organisator, quasi die rechte Hand von Pfarrer Schießler, nämlich Stefan Alloff und der ist jetzt bei mir. Servus Stefan.
Hallo.
Stefan, erzähl uns doch bitte mal ein wenig über die Themenwoche Leben und Leben lassen. Was genau ist da los und wo findet das statt?
Das Ganze findet statt in St. Martin. St. Martin ist in einem Rückgebäude in der Arnstraße im Glockenbachviertel. Ganz unscheinbar, aber ein wunderschöner spiritueller Ort. Ja, es ist eine Woche mit Künstlern, mit Theologen, mit Philosophen und auch mit meiner Person, die wir uns Gedanken machen zum Thema Leben und Tod.
Du sagtest gerade, die Themenwoche, die findet in St. Martin ab diesem Samstag statt. Ist die Gemeinde St. Max nicht in St. Anton in der Kapuzinerstraße derzeit?
Wir sind im Moment in St. Anton untergebracht, in der Kapuzinerstraße. Aber hier haben wir quasi ein kleines Zentrum. St. Martin ist ein spirituelles Zentrum in der Arnstraße, in einem Rückgebäude. Und dort haben wir quasi die Räumlichkeiten und auch die Kapelle für eine Woche gemietet, nur für diese Themenwoche.
Wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen und für wen ist das gedacht? Trauer und Tod ist jetzt ja nicht unbedingt so jedermanns Thema. Gibt es einen Termin, der für dich bei dieser Veranstaltungsreihe ganz besonders ist oder worauf freust du dich am meisten?
Naja, es wird natürlich sehr spannend mit unserem Oberbürgermeister, der sich zum Thema Leben und Leben lassen Gedanken gemacht hat am Eröffnungsabend am 25. jetzt am kommenden Samstag. Ist wie gesagt, Pfarrer Schießler wird sich zum Thema äußern, sicherlich auf seine ganz eigene Art. Und ich habe einen Gesprächsabend am 29.10., wo wir uns dem Thema stellen wollen. Mein Tod gehört mir, selbstbestimmt sterben. Darf ich das? Darf ich darüber entscheiden? Jetzt ist genug. Darf ich das aus moralischer, aus ethischer, aus religiöser Sicht? Und da haben wir vor allen Dingen zwei Betroffene, zwei Ehemänner dort, die ihre Partner verloren haben. Aber es wird auch eine Auferstehungsfeier geben, es wird Musik geben. Es darf und es muss auch beim Tod gelacht werden. Wir machen es nicht umsonst in der katholischen Liturgie, in der Osternacht. Wir lachen den Tod aus. Es wird ein Witz erzählt. Tod, wo ist dein Stachel?
Also viel geboten ab diesem Samstag. Vielen Dank, Stefan. Das war Stefan Alloff, ehrenamtlicher Kirchenpfleger und Gemeindevorstand bei Pfarrer Schießler war das, der ab diesem Samstag bis zum 2. November zur Themenwoche und Ausstellung Leben und Leben lassen in St. Martin in der Ahnstraße 8 in München einlädt. Viel Programm und eine Woche voller Begegnungen, Emotionen, Gedanken und noch viel mehr erwarten Sie dabei. Schauen Sie also gerne vorbei, ab diesem Samstag um 18 Uhr in St. Martin im Münchner Glockenbachviertel. Der Weltmissionsmonat ist traditionell der Oktober. Und Höhepunkt ist der Weltmissionssonntag an diesem Sonntag. In diesem Jahr sind die Philippinen im Mittelpunkt. Meine Kollegin Brigitte Strauß ist bei mir. Brigitte, sag mal, was ist denn eigentlich dieser Weltmissionssonntag?
Das ist die größte Solidaritätsaktion weltweit. Eingeführt hat ihn schon Papst Pius XI. Und zwar 1926, also vor 99 Jahren. Nächstes Jahr ist demnach großes Jubiläum. Und gleichzeitig ist dieser Weltmissionssonntag das Ende vom Weltmissionsmonat. Im Mittelpunkt der ganzen Aktion steht immer ein Land und heuer sind das eben die Philippinen. Mission München lädt jedes Jahr Projektpartner aus dem entsprechenden Land ein und die sind dann in Bayern unterwegs und berichten von ihrer Arbeit.
Und wir hatten ja auch ganz viele Beiträge über diese Gäste hier bei uns im Programm. Aber nochmal im Schnelldurchlauf, wer war denn heuer alles dabei?
Da ist zum einen Carol Daria. Die Psychologin arbeitet mit Frauen und Kindern, deren Männer oder Väter auf offener Straße hingerichtet worden sind, als der damalige Präsident Duterte einen Krieg gegen Drogen führen wollte. Tatsächlich hat er aber nur arme Menschen ermorden lassen. Jetzt sitzt er in Den Haag im Gefängnis und wartet auf seinen Prozess beim Internationalen Gerichtshof. Dann haben wir da Father Tutz, der sich für politische Gefangene einsetzt mit seiner Task Force Detainees of the Philippines. Auch er hat übrigens Beweise gesammelt, damit Duterte hinter Gittern landet. Um Menschenrechtsverletzungen ganz anderer Art geht es bei Schwester Eileen. Sie leitet ein Schutzhaus für Mädchen, die Opfer von sexueller Gewalt geworden sind. Und dann gibt's noch Jocelyn Acuertan. Sie kämpft auf der südlichsten Inselgruppe Mindanao für die Rechte indigener Völker und setzt sich für den interreligiösen Dialog ein.
Ja, und du hast ja die meisten dieser Gäste im Frühjahr selbst auf den Philippinen besucht und mit den Menschen gesprochen, denen sie helfen. Wer ist dir denn am meisten in Erinnerung geblieben?
Puh, schwierig. Das waren viele Schicksale, aber auch unglaublich viele Begegnungen mit echt starken Persönlichkeiten. Spontan denke ich da an eine junge Frau, die ihren Vater nur aus dem Gefängnis kennt. Er ist verhaftet worden, als ihre Mutter mit ihr schwanger war. Justice heißt die junge Frau. Heute ist sie Juristin und arbeitet für die Organisation von Father Tutz, die sich für die Befreiung politischer Gefangener einsetzt. Und so kann sie ihren Vater im Gefängnis besuchen und sie hofft natürlich noch immer darauf, dass er eines Tages freikommt. Mit ihrer Hilfe und mit der von Father Tutz.
Also echte Zeichen der Hoffnung in all dem Elend. Da passt ja auch das Motto des diesjährigen Weltmissionssonntags richtig gut, nämlich Hoffnung lässt nicht zugrunde gehen. Am Sonntag gibt's den großen Abschlussgottesdienst in der Stadtpfarrkirche St. Josef in Memmingen. Um 10 Uhr geht's da los und alle Gäste werden mit dabei sein. Wer da nicht hinkommen kann, dem empfehle ich die letzten 4 Folgen unseres Podcasts Reisewarnung. Da werden nämlich alle Gäste nochmal ausführlich vorgestellt. Und den Podcast, den finden Sie unter Reisewarnung bei allen bekannten Streamingdiensten. Es gibt Menschen, die tun alles, um immer die beste Version von sich herauszuholen. Influencer in den sozialen Medien machen es vor. Schon um 5 morgens Eisbad fürs Gesicht, noch vor dem ersten Kaffee ins Fitnessstudio und auf den Teller kommt nur selbstgekochtes Essen. Einerseits ist das ja gut, auf sich zu achten, aber immer das Optimum von sich selbst zu erwarten, ja, das kann ganz schön Druck machen, sagt Psychologin Angeli Goldrian von der Ehe-, Familien- und Lebensberatung im Erzbistum München und Freising.
Was wir da natürlich außer Acht lassen, ist, dass dieser Drang zur Optimierung oft einem ganz tiefen Gefühl von Mangel vorausgeht, dass wir uns vielleicht nicht gut genug fühlen, dass wir ein Selbstwertthema haben. Und da ist es halt im Grunde viel sinnvoller, mal hinzugucken und zu schauen, was ist mir denn wirklich wichtig?
Die Psychologin, die sagt, lieber Selbstliebe statt Selbstoptimierung. Und wer sich verbessern möchte, sollte das unbedingt für sich selbst machen und nicht für andere.
Wenn die Motivation nicht mehr aus so einem liebevollen Interesse zu sich selbst passiert, sondern mehr aus so einer Selbstkritik oder so, aus so einer Entwertung raus passiert oder aus Scham passiert, weil ich vielleicht nicht irgendwelchen optischen Kriterien entspreche, dann kann so ein Selbstverbesserungsprogramm durchaus auch echt toxisch werden.
Wer mehr zum Thema Selbstliebe erfahren möchte, ein ausführliches Gespräch mit der Psychologin Anjali Goldrian, hören Sie in der neuen Folge von Total Sozial. Und den Podcast, den finden Sie auf allen bekannten Streamingdiensten. Sich gemütlich mit einem guten Buch aufs Sofa kuscheln, so entspannen mehr als 40% der Deutschen. Damit echte Lesejunkies aber nicht jedes Buch kaufen müssen, sind Bibliotheken unverzichtbar. Wie wichtig diese Einrichtungen sind, darauf macht heute der bundesweite Tag der Bibliotheken aufmerksam.
Bücher eröffnen uns ganz neue Welten. Den Zugang dazu bieten mehr als 1800 Büchereien in Bayern. Eine davon ist in Hohenkirchen-Siegertsbrunn unter der Trägerschaft von Pfarrei und Gemeinde. Bei der Leiterin Ingrid Hartmann ist jeder willkommen.
Also Büchereien, finde ich, sollten nicht nur Bücher zur Verfügung stellen, sondern Büchereien sollten ein Treffpunkt sein für jeden, egal wo er herkommt. Es sollte ein gesellschaftlicher Treffpunkt sein. Es soll einfach schön sein, die Leute sollen sich hier wohlfühlen.
Ob Liebesroman, Krimi oder Ratgeber, es ist für alle Interessen was dabei. Und auch für die kleinen Nachwuchsleser ist jede Menge geboten. Nicht nur Bilder, Kinder- und Wimmelbücher, sondern auch Veranstaltungen wie Lesungen, gemeinsames Basteln und Bilderbuchkino.
Kinder können da total eintauchen. Die finden Bücher großartig und ich merke das ja auch hier, wenn ich hier das Bilderbuchkino mache, wie dann auch die Kinder auf mich zugehen. Das ist schon richtig eine Familie geworden, diese Kinder. Und die haben keine Berührungsängste mehr, weder mir gegenüber noch den Büchern gegenüber. Und das ist einfach total schön.
Auch Studien belegen, Kinder, denen vorgelesen wird, tun sich später in der Schule leichter. Büchereien legen dafür den Grundstein. Und sie sollen Wissen und Bildung für alle ermöglichen.
Wir haben aber auch elektronische Medien. Für denjenigen, der nicht hierher kommen kann, der kann sich das ja alles online auch auf sein Tablet oder Lesegerät laden. Wir versuchen natürlich auch Leuten zu helfen, die unserer Sprache nicht mächtig sind und hierher kommen, um unsere Sprache zu lernen. Und ich finde, besser geht's einfach gar nicht, das Miteinander.
Ein tolles Angebot für jeden. In vielen Gemeinden, im Erzbistum München und Freising sogar kostenlos. Lydia Jäger für das MKR.
Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR, mehr Tiefgang für den Süden.